Also erstens willkommen in Muktinath, obwohl wir gestern angekommen sind, haben wir keinen Willkommensgruß ausgesprochen. Muktinath liegt ja auf 3800 Meter und ist seit 2000 Jahren eigentlich ein Pilgerort für Hindus und Buddhisten. Ich habe mir da ein paar Notizen gemacht, weil ich ja auch noch nicht so vertraut bin mit diesem Gebiet hier. Viele Pilger kommen hierher, aber ohne ein sehr, sehr tiefes Verständnis, was dieser spirituelle oder kulturelle Bereich dieser Heiligkeit hier angeht. Nicht? Neben den Sadhus sehen wir, dass auch sehr viele Westler hierher kommen und einfach mal ein bisschen die Aussicht genießen, aber nur schon hier zu sein, bedeutet eine unglaubliche Segnung zu bekommen. Wir haben ja hier auch diese 108 Kähne. Es heißt, dass wenn man das ein Bad nimmt, nicht unter diesen 108 Kähnen, befreien einem diese Kanäle, nicht? Von allen Sünden und gewähren einem Mukti. Mukti bedeutet befreien, oder Mukti Naht. Naht bedeutet ja der Herr der Mukti. Er ist derjenige, der uns die Befreiung gibt von all unseren Samskaras, die materiellen Eindrücke, die wir gesammelt haben. Der größte Teil der Tempel hier in Nepal ist eigentlich Shiva gewidmet, weil der Himalaya wird bewohnt hauptsächlich von Shiva. Doch hier haben wir Vishnu, aber das Außergewöhnliche an diesem Tempel ist, dass es ist nicht nur heilig für Hindus oder solche, die das vedische Prinzip nachgehen, das Dharma nachgehen, sondern auch für Buddhisten. Ja, tatsächlich ist es so, dass 10 Monate im Jahr ist ein Buddhist hier und verehrt Muktinath. Und nur 2 Monate im Jahr, im September und Oktober, ist ein Brahmana hier, der dann Muktinath als Muktinath verehrt. Die Buddhisten verehren Muktinath als Lokeshwara. Lokeshwara bedeutet der Herr der Lokas. Lokas bedeutet Planetensysteme. Sie verehren ihn, weil sie wissen, dass Lokeshwara derjenige ist, der die Bodhisattvas in die Welt hineinbringen lässt. Bodhisattvas sind außergewöhnliche Seelen, die in der Tradition des Buddhismus auf dem Planeten Platz nehmen, um die Leute weiterzubringen auf dem Pfad der Selbsterkenntnis. Im 8. Jahrhundert wurde vor allem dieser Ort auch vor allem von Buddhisten belagert, kann man sagen. Und da war dieser Guru, dieser spirituelle Führer der Buddhisten präsent und hatte 84 Acharyas noch dabei, oder auch Mahasiddhas genannt. Die haben dann ihre Tandas, Buddhisten haben ja auch einen Tanda, nicht? Die haben ihre Tanda in den Boden hineingesteckt und aus diesen Tandas sind diese 84 Bäume hier herausgewachsen. Es heißt in den Shastras, dass auf einer Pilgerreise wir eigentlich nur das begegnen können, was wir im Inneren haben. Vor allem auch, wenn wir vor der Allmacht des Herrn stehen. Vielfach sehen wir eigentlich nur uns selbst, unser Ego, unser Geist, unser Bewusstseinszustand. Außer man nimmt diese Qualifikation an, die in der Shastra gegeben wird, nämlich, dass man empfänglich wird, um die Segnung, um die Kraft des Herrn auch spüren zu können. Darum macht man auch diese Pujas, darum macht man diese Tandavas, damit man das spüren kann. Denn Gott ist nicht etwas, das präsent gewesen ist vor 5000 Jahren oder vor 500 Jahren in Bengalen, sondern Gott ist präsent hier und jetzt. Die einzige Qualifikation, die wir eigentlich präsentieren können, ist einfach diese Empfänglichkeit. Ja, o Herr, ich bin hierher gekommen durch deine Barmherzigkeit. Bitte lass mich dich mehr und mehr in dein Leben integrieren. Es wird beschrieben, dass das ein übernatürliches Shakti-Feld ist, Energiefeld, weil alle Elemente präsent sind. Wir haben die Himalayas, Erde, wir haben die Quellen, Wasser, wir haben Jwala, was die Flamme bedeutet, das Brahma. Hier unten haben wir einen kleinen Tempel, das können wir nachher vielleicht noch anschauen gehen. Das ist eine Wasserfläche und oberhalb dieser Wasserfläche ist eine kleine Flamme, eine bläuliche Flamme. So, Feuer ist dort, dann natürlich der Himalaya-Wind. Krishna sagt, unter den reinigenden Kräften bin ich der Wind, unter den Bergen bin ich der Himalaya. Und Äther ist vor allem hier präsent in Form der Mantras, die ausgesprochen werden von den Sadhus, den Sattvis, den Pujaris, den Brahmas und so weiter und so fort. Wir werden auch nach der Klasse, nach der Srimad-Bhagavatam-Klasse werden wir hinübergehen und werden zusammen 108 Mantras chanten, um Muktinath wirklich zu erfreuen. Etwas, was mir aufgefallen ist, als ich dieses Büchlein auf dem Weg gelesen habe, ist, dass Muktinath sagt, das gibt es sehr selten, ich kenne das nur noch einmal, in Südindien gibt es noch so ein Deity, das Amayappa, aber hier genau gleich. Er sagt, Mann und Frau sollten nicht gleichzeitig erscheinen vor mir, sagt Muktinath, weil Muktinath ist ja derjenige, der uns Befreiung geben will. Nun, wenn wir mit unserer anderen Hälfte, die vielfach auch eine Repräsentation ist von dem, was wir noch verarbeiten müssen, daherkommen, dann ist Muktinath nicht ganz zufriedengestellt. Wir sollen lieber alleine dort sehen und um die Barmherzigkeit bitten. Weil sonst ist das einfach ein bisschen Rasa-Basa. Stimmungen, die einfach nicht so ganz im Einklang stehen mit dem Zentrum, das wir vor uns haben. In Indien haben wir 4 Hauptpilgerorte im Himalaya. Das ist Gangotri, Yamunotri, Badrinath und Kedranath. In Nepal haben wir auch 4 solche Orte, die die Pilger besuchen gehen. Das eine ist Muktinath selber. Dann in Kathmandu ist Pashupati, das werden wir noch besuchen gehen, ist die Residenz Shivas, einer der Jyotirlingas, einer der 12 manifestierten Shiva-Lingams. Und dann haben wir noch Riti und Gosai Kunda, wo immer das auch liegen mag, ich weiß es nicht. Nach diesen 108 Mantras, die wir nachher auch chanten werden, werden wir auch noch das traditionelle Hindu-Gebet aussprechen und hoffen dadurch, dass wir wirklich diese Barmherzigkeit, diese Segnung auch vom Muktinath bekommen. Weil es ist eine Sache mit dem Körper hier zu sein, aber es ist eine andere Sache, mit der Seele präsent zu sein. Muktinath Maharaj ki!
Maharaj Bharata von Kali beschützt worden war, hat er wieder am Feld aufgehalten, um das Feld vor Wildschweinen zu beschützen. Nun, in dieser Zeit kam der große Kaiser Maharaj Rahugana vorbei, der auf einer Sänfte getragen wurde von 4 Sänftenträgern. Und aufgrund eines Skorpionbisses fiel eines dieser Sänftenträger aus. Die 3 anderen suchten nach einer Vertretung und sahen den weisen Bharata, der nach außen ungekämmt, schmutzig, aber stark wie ein Bulle aussah. Und so beschlossen sie, ihn zum Sänftenträger zu machen. So nach einiger Zeit kreuzten Ameisen den Weg von Maharaj Rahugana. Alle Sänftenträger gingen ganz normal weiter und zertraten viele Ameisen, außer einem, den selbstverwirklichten Yadabharat, der verstand, dass der Körper immer verschieden von der Seele ist. Yadabharat konnte es nicht ertragen, auch nur ein Insekt zu töten und sprang deswegen hin und her, um die Ameisen zu vermeiden. Das wurde unglaublich unbequem für Maharaj Rahugana, der anfing zu schaukeln. Und schließlich wurde es ihm zu viel, er wetterte von der Sänfte herunter und sagte, du Narr, du bist stark wie ein Bulle, man hat es aber schwer heutzutage, kleine Gewichte zu tragen, oder? Und er schimpfte und schimpfte und schimpfte auf diese Art und Weise, bis plötzlich Rahugana Nambarata anfing zu sprechen. Es heißt, dass sein Geist ein bisschen agitiert war. Selbst eine selbstverwirklichte Seele kann also manchmal durch das unmögliche Handeln der bedingten Seelen agitiert werden. Das ist möglich. Aber diese Agitationen sind nur immer kurz bei einer selbstverwirklichten Seele und sie lässt sich nicht zu, unter die Kontrolle von Zorn und von Wut zu fallen, wenn eine bedingte Seele immer davon geschwemmt wird. So, Yalabara sagte, es ist eine Illusion zu denken, dass ich der König bin und ein anderer der Sänftenträger. Gab denn einen wunderschönen Vers, der zur Selbstverwirklichung hinführt. Diesen Vers möchte ich euch heute vorlesen. Ein Vers, über den wir eigentlich meditieren wollten. Nämlich, dass wir verschieden sind vom physischen Körper. Yalabharata hatte das ja nun zu Genüge erfahren, denn er konnte sich an seine zwei zurückliegenden Leben erinnern, und die jetzt weit in der Vergangenheit waren. Er sagte, der selbstverwirklichte Brahmana Yalabharata sagte, unter den verschiedenen materiellen Verbindungen und Kombinationen gibt es eine Vielfalt von Formen und Umwandlung der Erde. Nicht? Aus irgendeinem Grund ziehen diese hier auf der Erde umher und werden als Sänftenträger bezeichnet. Die materiellen Umformungen, die sich nicht bewegen, stellen grobstoffliche materielle Gegenstände wie Steine dar. Auf jeden Fall wird der materielle Körper aus Erde und Stein in der Form von Füßen, Knöcheln, Waden, Knien, Schenkeln, Rumpf, Hals und Kopf zusammengesetzt. Auf meinen Schultern befindet sich eine hölzerne Sänfte. Und in dieser Sänfte sitzt der sogenannte König von Sauvira. Der Körper des Königs ist bloß eine weitere Umformung der Erde. Aber in diesem Körper befindet sich eure Exzellenz und denkt irrtümlicherweise, sie sei der König des Staates Sauvira. Ist das nicht wunderschön gesagt? Hier ist eine Umwandlung von Erde, die ein Filmkameramann ist. Hier ist eine Umwandlung von Erde, die auftritt als ein Sprecher. Irgendwo ist eine Umwandlung von Erde, die der König ist. Shishi Rade, Rade, Rade. Welcome, welcome. Anjaka Fataru Vaisha Kripa Shindu Vaivaka Adhikaram Pani Vyo Vaishnami Vyo Namo Nama. Radha Rani ki jai, Maharani ki jai. Bolo Vashane Boli ki jai jai jai.
Rani ki jai, Maharani ki jai. Bolo Vashane Boli ki jai jai jai. Radha Rani ki jai, Maharani ki jai. Bolo Vashane Boli ki jai jai jai. Bolo Vashane Boli ki jai jai jai.
Radhe Radhe Radhe.
Shri Radhe Shri Radhe Shri Radhe. Radhe Radhe
Radhe
Radhe Radhe
Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe
Siklam Vardham Vishnu Sajivarnam Chaturhyam Prasanna Dadno Jaya Istana Jyotisa Sat Dukku Nash Karne Vale Ho
Dhanyavad Baba Baba Ji Pravachan Pravachan Bhagavat Puran Haan Yes So
Aap log Dilli aa Dilli Apna Asthan par aa Dilli
Ich würde jetzt sagen, dass wir einfach weitersprechen und er wird dann die Idee bekommen, dass hier eine Vorlesung ist.
Ja.
Es ist ein, aber hier gibt es noch
hin. Dilli, ja, Dilli!
Ah!
Sri Radha Sarveswari Vijayate!
Yes. This? You?
Yeah, Hamare Guru.
Yes, very good. थैंक यू बाबा
ये हमने पढ़ा हिंदी में हमने पढ़ा हमारे पास है हरे कृष्ण हरे राम
बाबा जी वी हैव अ लेक्चर Also, hier machen wir weiter. Es ist also ganz wichtig, im spirituellen Leben zu verstehen. Hier ist ein bisschen Erde und Wasser und Feuer, die gerade als Hund auftritt, aber in der Seele ist kein Unterschied. Prabhupada sagt, wenn ein Devoti nicht versteht, dass er verschieden ist vom physischen Körper, dann ist es nicht für ihn möglich, Fortschritte im spirituellen Leben zu machen. Solch ein Devoti, der nicht auf die Ebene dieser Selbstverwirklichung kommt, von der Maharaj Bharata hier gesprochen hat, er wird immer stehen bleiben auf der weltlichen Ebene. So, nachdem Jana Bharat dem König Rahugana dieses Wissen über die Selbstverwirklichung erklärt, wird der Rahugana sehr einsichtig. Er fühlt sich sehr, sehr demütig. Und er spricht einen Vers, wo er sagt, oh, diese selbstverwirklichten Seelen gehen manchmal in der Kleidung von Kindern durch die Gegend, manchmal in der Kleidung von vom Äußeren fast wie Narren und Dummköpfe. Ich bin jedoch der allergrößte Dummkopf, denn es gelangt mir nicht, die Größe einer selbstverwirklichten Person zu erkennen. Und ich habe ein Vergehen gemacht. Dann sagte er, ich fürchte nicht so sehr den Dreizack von Shiva. Dann bin ich auf den Dreizack von Shiva getreten, der ihr eine Verwundung beigebracht hat. Ich fürchte auch nicht den Blitz Indras. Was ich fürchte, sind Vergehen gegen Gott Geweihte. Das sagte Rahugana, nachdem er belehrt worden war durch den edlen Jada Bharat. Nicht? Und dann greift Jada Bharat dieses Thema auf und spricht über die Herrlichkeiten von Gott Geweihten. Er sagt, verehrter König Rahugana, man kann die absolute Wahrheit nicht erkennen, wenn man nicht die Möglichkeit bekommt, sich den ganzen Körper mit dem Staub der Lotusfüße eines großen Gottgeweihten einzureiben. Man kann die absolute Wahrheit nicht erkennen, indem man einfach das Zölibat befolgt, Brahmacharya, die Regeln und Vorschriften des Haushälterlebens strikt einhält, das Heim als Vanaprastha verlässt und Sannyas annimmt, oder indem man sich strenge Bußen auferlegt, wie sich im Winter unter Wasser aufzuhalten und sich im Sommer unter der sengenden Hitze der Sonne mit Feuer zu umgeben. Es gibt zwar viele Vorgänge, um die absolute Wahrheit zu verstehen, aber sie wird nur demjenigen offenbart, der die Barmherzigkeit eines großen Gottgeweihten erlangt hat. Das ist sehr wichtig für uns als Pilger zu verstehen. Denn wir können noch so viel pilgern, wir können noch so früh am Morgen uns gewaltigen Duschen, die den Kopf fast zersprengen, hingeben. Wir können uns in der sengenden Hitze durch die Wüsten von Rajasthan schleppen, um Udaipur und andere heilige Orte zu erreichen. Aber das Herz wird erst belebt, wenn wir die Barmherzigkeit von Gottgeweihten erlangen können. Das Herz bekommt erst Prana, das Prana der Bhakti, wenn wir mit den Gottgeweihten Umgang pflegen und ihnen dienen, die Bhakti in ihrem Herzen halten. Nun, wir in der Gemeinschaft von wir haben viele Gemeinschaft mit Gottgeweihten, aber nicht immer erfahren wir, dass wir diesen Reichtum der Bhakti im Herzen erlangen. Deswegen gibt Jada Bharat Kriterien dafür, welche Gottgeweihte wir aufsuchen sollten, um mit ihnen Gemeinschaft zu pflegen. Srila Prabhupada sagte einmal etwas Kritisches. Er sagte, es gibt viele Nicht-Gottgeweihte in der Gemeinschaft von Geweihten, die sich da aus ökonomischen Gründen oder weil sie Erdnussbutter aufs Brot haben wollen, verstecken. Erdnussbutter vielleicht nicht, Halava oder die Kosten. Was sind die Gottgeweihten, die uns wirklich helfen können, in unserem spirituellen Leben Fortschritte zu machen? Jada Bharat stellt diese Frage, er sagt, wer sind diese reinen Gottgeweihten, die hier erwähnt werden? Im Kreis, und jetzt wird beantwortet, im Kreis von reinen Gottgeweihten ist es unmöglich, dass über materielle Themen wie Politik und Soziologie gesprochen wird. Nicht? Die Vodis, von denen ihr diesen Segnung der Bhakti bekommen könnt, sind welche, die sich fernhalten von Politik, das heißt über die schlechten Eigenschaften und guten Eigenschaften von anderen zu sprechen, die sich auch fernhalten von Soziologie, Arrangierungen, wo die Schwächen der Menschen irgendwie gebündelt werden, sodass man nicht so, damit man nicht laufend sich streitet. Nein, im Kreis reiner Gottgeweihten bezieht sich das Gespräch nur auf die Eigenschaften, die Form und die Spiele der höchsten Persönlichkeit Gottes. Er wird mit voller Aufmerksamkeit gepriesen und verehrt. Sogar ein Mensch, der mit der Existenz der absoluten Wahrheit verschmelzen will, gibt diese Vorstellung auf und entwickelt allmählich Anhaftung an den Dienst zu Vasudev, der der Gemeinschaft mit reinen Gottgeweihten hat und ständig solchen Gesprächen respektvoll zuhört. Wir müssen als Bewegung und als Individuum natürlich ein bisschen über Soziologie sprechen, das heißt, wie wir uns in dieser Welt anordnen können. Das ist ein wichtiges Thema. Aber das Hauptthema in unserem spirituellen Leben, was wir nur in der Gemeinschaft von Gottgeweihten diskutieren können, ist das Krishna-Thema. Wie Krishna seine transzendentalen Aktivitäten ausübt, wie Krishna seine transzendentalen Lilas ausübt, seine Form und so weiter. Ich möchte euch ein solches Lila von Krishna erzählen heute, von dem ich denke, dass es besonders relevant ist für uns auf einer Pilgerreise. Also das habe ich euch vielleicht schon erzählt. Muss ich ein anderes Thema erzählen. Ja. Krishnas transzendentale Lilas haben alle eine besondere, sagen wir mal, Bedeutung. Zum Beispiel das Kaliya-Damana-Lila, wo Krishna auf dem Kopf der Schlange Kalia tanzt und dabei mit seinem Körperglanz die Tausenden von Juwelen, die auf dem Körper der Kalia-Schlange sind, zum Glänzen bringt. Krishna tötet, indem er Kalia besiegt, die neidische Angewohnheit, die im Herzen von Lebewesen residiert, die andere sehen, die bessere Eigenschaften haben als sie selbst. Ja, die Vodi betet, wenn er diese Krishna-Lila hört: Mein lieber Krishna, ich denke, dein Spiel, die neidische Kalia-Schlange zu töten, sollte nicht auf das eine Mal begrenzt sein. Denn im See meines Herzens residiert der Neid, die Missgunst auf andere. Bitte komm deswegen auch in mein Herz hinein. Tanze dort und zerstöre den Neid oder die Missgunst auf andere, die mich daran hindert, Bhakti im Herzen zu entwickeln. Mit anderen Worten, eine Gemeinschaft von Devotees wird dann stark und kräftig, wenn wir es schaffen, über Krishna zu hören, regelmäßig, und ihn zu versuchen zu verstehen. Vidmahe heißt es in unserem Mantra. Vidmahe, wir wollen Krishna versuchen zu verstehen. Dimahi, wir wollen dann anfangen, über ihn zu meditieren. Und Prachodayat, er soll dann im Inneren unseres Herzens entstehen. Das ist die Reihenfolge, in der ein Devoti sich mit Krishna beschäftigt. Er fängt an, über versuchen zu Krishna zu verstehen. Er versucht dann, über Krishna zu meditieren, nachzudenken. Und er versucht dann, dass Krishna, er bittet dann, dass Krishna im Herzen entsteht. Diese Dinge können wir nur in der Gemeinschaft von Devotees lernen. Und deswegen ist die Gemeinschaft mit Devotees, die nicht über Politik und Soziologie sprechen, sondern über Krishna, das Allerwertvollste in diesem Leben. Das heißt, dass das Lebewesen wie eine Schildkröte ist, die nach einem langen Evolutionsvorgang langsam auftaucht und die menschliche Lebensform erlangt. Wenn wir in der menschlichen Lebensform dann in die Gemeinschaft mit Devotees kommen und in der Gemeinschaft mit Devotees über Krishna bewusste Themen hören, Krishna zu verstehen versuchen, dann wird unser Leben wirklich anfangen. Aber wenn wir das nicht tun, obwohl wir in der menschlichen Lebensform sind,
Wenn wir nicht über Krishna hören, werden wir wieder untergehen in den Kreislauf der Geburten und Toten, wie die Schildkröte, die keinen Halt findet an der Wasseroberfläche, sondern langsam absinkt. Ich denke, wir als Devotis müssen uns ganz bewusst darüber werden, wie wir die Gemeinschaft von Gottgeweihten noch besser nutzen können. Deswegen habe ich für heute, weil Maharaj Bharata darüber spricht, eine Frage an euch alle gestellt. Dieser Frage möchte ich eine andere Frage voranstellen, die mir manche Devotis gestellt hatten. Die fragten sich, wieso konnte Maharaj Bharata herunterfallen, obwohl er schon auf so einer hohen Stufe war? Wie war es möglich? Haben sich einige von euch diese Frage auch schon mal gestellt?
Ja.
Die Antwort ist, dass er im Augenblick, als er sich versuchte, im früheren Leben zu befassen und da eine kleine Versuchung bekam, nicht in der Gemeinschaft von Gott geweiht befasst. Er hatte auch keinen spirituellen Meister angenommen. Aufgrund dieser beiden Dinge, dass er nicht die Gemeinschaft hatte, die ihn beschützte, und auch nicht eine spirituelle Führung, konnte er im entscheidenden Augenblick, als es dann soweit war, einen Test zu bestehen, nicht den Test siegreich überwinden, sondern er fiel herunter. Haribol, das erklärt man. Die Gemeinschaft mit Gott geweiht ist wie ein schützender Ring um unser spirituelles Leben. Aber diese Gemeinschaft muss mit großer Aufmerksamkeit und Achtung gepflegt werden, wobei man sich darüber bewusst ist, wie man Gemeinschaft pflegt, nämlich nach dem Vers, dass man über Krishna-bewusste Themen spricht und nicht über weltliche Dinge. Es ist eine große Disziplin der Zunge, nicht über weltliche Dinge zu sprechen in der Gemeinschaft mit Devotees. Die meisten von uns können diese Disziplin noch nicht ausführen, werden sie aber nach gewisser Zeit bestimmt lernen. Es ist eine große Disziplin, tatsächlich den Geist auf spirituelle Themen zu richten. Wenn man das macht, dann wird die Gemeinschaft unglaublich stark und wird wie ein Schutzring um uns und unser spirituelles Leben. So, ich möchte jetzt hier enden. Vielleicht habt ihr, wir sind schon wieder in Zeitnot und das ist eine reale Zeitnot. Ich würde sagen, wenn Fragen sind, kann man die privat stellen. Ich würde dich bitten, Antonietta, dich vielleicht da zu postieren, wo dieser adrette Babykorb ist. Und dann den Devotees auf der gelben Treppe diese Meditation für heute geben. Gibst du mir bitte auch eine? Ich finde es eine sehr schöne Meditation. Wie könnte ich meine Gemeinschaft mit Gottgeweihten verbessern, heißt diese Meditation. Gut. Wir gehen dann bitte gleich runter und diesmal ganz schön diszipliniert. Wir wollen nämlich versuchen, um 11 Uhr hier wegzugehen, dass wir 11:15 das Prasadam nehmen. Wir gehen direkt vor Lord Muktinath, wo uns Sri Krishna Prabhu in einem Mantra, den wir gemeinsam kennen, zur Freude von Lord Muktinath, einweihen ist nicht das Wort, uns unterrichten wird, einstimmen wird.
Noch ganz, ganz kurz, man sollte vor den Devotees niemals üben. So, wir tun das hier schon. Ich habe hier 4 Zettel mit dem Mantra. Die Gottgeweihten können dann kleine Gruppen formen und dann kann man einfach schauen. Es ist ein ganz einfaches Mantra. Ich chant es mal vor und bitte chant es nach, okay? Om Sri Muktinatheshvare
Muktinatheshvare
Namah. Ich chant das 108 Mal.